Liebe Gemeinde, ich lese uns jetzt gleich den Predigtext, hängt mit dem Gebetstag zusammen. Der erzählt von dem Gebet des Mose für sein Volk, als die unten um das goldene Kalb tanzen und Gott sagt, jetzt ist Schluss, und dann betet Mose. Und da habe ich darüber eine Predigt vorbereitet und das war sowas wie eine Lehrpredigt. Und die drei Punkte der Predigt, die hießen, wenn man betet, muss man die Not der Menschen kennen, man muss auch die Absichten Gottes kennen und man muss seine Verheißung kennen. Und dann habe ich mir die immer wieder durchgelesen und habe gedacht, naja, dann habe ich nochmal versucht. Ich habe gedacht, die muss noch ein bisschen persönlicher sein als eine Lehrpredigt. Also, ja, die beiden Predigten hinterher nochmal vergleichen will, hier liegen sie. Es wäre für mich mal ganz interessant, wenn dann die Gemeinde sagen würde, das war gut so, die zweite, oder die sagen, nee, hätten sie nur die erste gehalten, Herr Nikolaus. Ich lese uns einen Predigttext, der steht geschrieben im zweiten Mosebuch. Der Herr sprach zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose, ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist, und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und ich sie vertilge. Dafür will ich dich zu einem großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie vom Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ihr Lieben, liebe Gemeinde, der Wahrheit ins Auge blicken ist schwer. Also der Wahrheit, wer ich selber bin, und der Wahrheit, wie mich andere Menschen sehen, und der Wahrheit, wie es mit Gott und mir steht. Wer meint, dass das leicht ist, der hat es noch nie probiert. Und in dieser Spannung stehen wir, wenn wir dem biblischen Wort begegnen. Denn das biblische Wort will uns mit der Wahrheit begegnen. Wie es mit mir steht, wie Gott über mich denkt, was mit mir ist und meinen Mitmenschen. Und weil das so schwer manchmal ist, sich der ungeschminkten Wahrheit zu stellen, damit sozusagen der Hörer des biblischen Wortes nicht gleich dicht macht und sagt, oh, das ist mir zu viel. Deshalb wendet die Bibel einen pädagogischen Kniff an. Und zwar redet sie sehr oft in Bildern oder Gleichnissen. Also der Hörer oder Leser des biblischen Wortes, der soll nicht sofort darauf kommen, dass er selber gemeint ist. Und da lesen wir eben von alten Geschichten von früher und Gleichnissen und wie das war mit den Menschen früher und mit Israel und so. Und manchmal entdecken wir, wenn wir sagen, oh, die Predigt, das war heute was für mich, manchmal entdecken wir dann sogar, das waren zwar alte Geschichten, aber es ging ganz persönlich um mich. Und das soll an sich das Ziel der Predigt sein. Dass ich und alle, die hier sitzen, wir wollen irgendwie angestoßen werden. Manchmal sucht man sowas wie Trost und Halt. Oder manchmal braucht man auch ein hartes Wort oder eine Ermutigung. Und so weiter. Und da hören wir heute Folgendes. Also eine ganz ferne Geschichte, 3200 Jahre liegt das Geschehen zurück. Nicht vorstellbar. Wir hören von dem Volk Israel, die waren aus der Weltmacht Ägypten, dieses Volk ohne Waffen, befreit worden durch Gott. Und dann sind sie durch das Meer gezogen. Und da lesen wir heute einen Abschnitt, dass Mose schon einen Monat nicht mehr da ist. Er hat gesagt, ich gehe auf den Berg und dort wird mir Gott den Willen für den weiteren Weg sagen. Und wir kommen nicht wieder. Und da lesen wir von dem goldenen Kalb, was sie sich machen und dass sie darum tanzen und Gottesdienst feiern. Und wir lesen auch von einer hitzigen Diskussion, die Mose mit Gott führt. Und wir hören, dass Gott unglaubliche Wut hat und dass Gott sein Volk ausradieren will. Und dann hören wir, dass Gott das am Ende bereut. Soweit erstmal. Und jetzt tritt mir diese alte Geschichte erstmal so ein bisschen näher. Wenn ich so ein bisschen hindurchgucke und sage, naja, mit Israel ist ja auch die Kirche gemeint. Die Gemeinschaft der Gläubigen. Da bin ich ja auch mit dabei. Mal sehen, wie das dann ausgeht, die Geschichte. Und manche sagen, naja, die tanzen um das goldene Kalb, das spiegelt so wider, ja, die Menschen, die tanzen ums Geld. Und aber ich will noch ein bisschen mehr entdecken und da habe ich auch gesehen, naja, dass die sich einen sichtbaren Gott machen, das ist auch eine uralte Sehnsucht von uns. Wir wollen auch was von Gott sehen. Gott müsste mal richtig eingreifen. Gott müsste sich zeigen. Das ist so die Sehnsucht nach einem greifbaren Gott. Und was auch ganz gut in mein Denkschema passt, so meine Erfahrungswelt, ein wutschnaubender Gott. Weil uns das auch manchmal so geht, dass man richtig zornig ist über die Zustände der Welt und wie die Menschen sind und so geht das nie weiter. Und dass der Gott im Himmel auch zornig ist, das kann man sich auch gut vorstellen. Und jetzt kommt aber irgendwie sowas wie ein Haken. Da wird erzählt, dass Gott bereut. Das ist der Punkt, der dann interessant werden könnte. Das will mir dann nicht sofort und recht einleuchten. Und wenn sowas passiert, wo man sagt, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nie so richtig an dem Bibeltext. An dem Punkt beginnt meistens eine Wahrheit aufzuleuchten, die mir nicht ganz gefällt, vielleicht sogar unangenehm ist. Eine Wahrheit, die mein Leben und mein Glauben verändern könnte. Und während ich predige, begleitet jeden Hörer jetzt eine Frage. Die Frage heißt, wie nahe darf deinem Herzen und deinem Leben diese Botschaft kommen? Wie nahe darf das sein? Und wir schauen uns das mal an. Also, das Volk Israel lagert in der Wüste drumherum um den Berg Sinai. Und es war ein großer Aufbruch nach einem jahrhundertelangen Elend. Und hinter ihnen liegen sozusagen die großen Taten Gottes. Die Weltmacht musste ihre Sklaven ziehen lassen. Das hat es noch nie gegeben. Sie wurde bezwungen von Gott. Und dann wurden sie verfolgt und sind durch das Rote Meer, was sich teilte, das unglaublich hindurchgekommen. Und da wurden sie von den Wellen und Waffen des Feindes gerettet. Und jetzt sind sie in der Situation, da ist sozusagen das Säbelrasseln der Verfolger verstummt und der Weg begann. Und das war der lange Weg durch Wind, Sand und Sterne. Wir sagen manchmal zu diesem Weg durch die Wüste, das sind dann die Mühen der Ebene, das hätte ich nicht gedacht. Und als dieser Weg beginnt, es hat man noch so den Zauber des Anfangs, aber sehr bald stellen sich die alten Lebensängste wieder ein. Also, dass Gott da ist und dass man an Gott glaubt, bedeutet nicht, dass man seine Lebensängste verliert. Die Angst, dass man das Ziel aus den Augen verliert. Denn Mose führte eigentlich geradewegs. Das gelobte Land war ja nur 14 Wandertage entfernt. Das ging immer so. Und das ist verwirrend. Und dann hat man bald keine Butter mehr und dann hat man bald kein Brot mehr. Existenzängste. Und man sieht um sich nur Die endlose Wüste sandiger Freiheit. Ja, man ist zwar frei, aber was soll man jetzt machen? Und dann wird der Atem knapper, so die Geduld. Und solche Sätze wie, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, das klingt dann manchmal so phrasenhaft, wenn die Nacht eiskalt ist und die Mittagssonne glüht und der Sand zwischen den Zähnen knirscht in der Suppe. Und dann diese Frage, das ist auch eine Lebensfrage, die aus dieser Geschichte hervorschimmert, wann sind wir endlich da? Das ist die Frage von Jung und Alt. Das ist diese Menschheitsfrage, die wir miteinander tragen und im Herzen tragen nach Heimat. Oder was ist denn nun der tiefere Sinn von unserem Weg und was ist das Ziel? Und es ist die Frage nach dem da oben. Wir glauben ja, dass Gott uns führt, aber wir sind ja in der Wüste, es geht auch nicht weiter. Und solche Fragen bohren. Und jetzt ist die Situation eingetreten, dass ihr Führer, der Chef, der hat sie geführt und hat sie auch beruhigt, mit ihnen Gottesdienst gehalten, hat ihnen von Gott erzählt, die Verheißung, und haben gesagt, gut, Mose, wir vertrauen dir. Jetzt war aber der Mose nicht mehr da. Ja, der eine sagt dies, der andere das. Über einen Monat war Mose, der hat gesagt, ich gehe auf den Berg und komme wieder. Komm nicht wieder. Und wenn das so ist, dann kommt man in Situationen, da verschwimmt die Orientierung, diese Sicherheit, dass man weiß, woher man kommt und wohin man geht, die verschwimmt in den Wolken, die verdunstet in der Hitze des Sorgens. Und dann hört man solche Sätze wie, du bist deines Glückes Schmied, hilf dir selber, dann hilft dir Gott. Und da wird uns erzählt, dass die Menschen sagen, naja, wir glauben ja, aber wir brauchen auch sowas wie ein Logo. Wir brauchen ein Leitwort. Ein Markenzeichen muss her für Gott. Wir wissen ja, dass Gott größer ist, aber wir brauchen ein Markenzeichen. Und das Markenzeichen muss nahe sein, verständlich, nützlich. Also sozusagen quadratisch praktisch gut. Und so beginnen sie eben einen neuen Gottesdienst. Und sie tun das nicht, um Gott weh zu tun, sondern sie machen das in der festen Überzeugung, Gott zu dienen. Wenn man jetzt bei dem Gedanken stehen bleibt und auf unsere eigene lange Geschichte als Kirche schaut und mal guckt, was haben unsere Vorväter und Vorvorväter und unsere Ahnen alles gemacht in dem Glauben, dass sie ganz sicher waren, Gott zu dienen, da wird man viele Geschichten finden, wo wir dann als Spätgeborene sagen, also Freunde, das war bestimmt kein Gottesdienst, das haben sie sich selber ausgedacht. Und dann wird immer erzählt, sie sammeln Gold, gießen ein Kalb, stellen das hin, müssen Tage vergangen sein, Mose immer noch nicht da und dann gibt's ein richtiges Fest, denn der Glauben soll ja fröhlich sein und sie tanzen und singen. Und jetzt mal, das ist meine Interpretation, dann haben sie drunter geschrieben, man kann ja nicht nur von Luft und Liebe leben. Und dazu dann die Frage, leben wir nicht eigentlich nur von Luft und Liebe? Und nun geschieht die Katastrophe. Ich habe das mal so in einem Satz zusammengefasst, dass keiner bleibt unverwundet, wenn er sich in seinen Lebenszielen irrt. Im Sinn, nochmal. Keiner bleibt unverwundet, wenn er sich in seinen Lebenszielen irrt. Dann treten folgende Symptome ein. Die Seele leidet Hunger, blutet aus. Wer sozusagen Macht und Geld zum Sinnträger vergoldet, das wäre so ein irriges Lebensziel. Und dann muss dieser Mensch dann oder die Gemeinschaft, die das macht, vielleicht auch unsere Gesellschaft heute, erfahren, dass Sicherheit noch nicht Sinn ist. Sicherheit ist was anderes als Sinn. Und Lebenssicherheit ist todsicher nicht Lebenssinn. Auch die Sicherheit des Geldes nicht über alle anderen Sicherheiten. Es hilft sozusagen nichts, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Das machen also sozusagen die Israeliten dort am Berg. Und nun wechselt die Perspektive. Während sie da unten Gottesdienst feiern, geschehen oben auf dem Berg zum Teil erstaunliche oder dramatische Dinge. Da wird uns, wie gesagt, schon ein sehr, sehr, sehr wütender Gott vorgestellt. Und zugleich, wenn man das genau hört, ich muss ja als Seelsorger manchmal die Untertöne hören, was mir ein Mensch sagt, worum geht's denn wirklich? Der Unterton in der Rede Gottes, der klingt irgendwie so ganz seltsam resigniert. Als wäre Gott auch irgendwie enttäuscht und sogar schon resigniert. Also Gott berichtet Mose knapp, so wird hier erzählt, wie das Volk ihm, den unverfügbaren Gott, sich verfügbar machen wollte und sagt, sie sind schnell, schau runter, sie sind schnell vom Wege abgewichen. Und bei dem Wort, sie sind vom Wege abgewichen, fragt man erstmal, welchen Weg? Und wir wissen ja, das hatte ich gesagt, dass es insgeheim auch um uns geht. Von welchem Weg? Indirekt sagt das Bibelwort vom Weg der Freiheit. Also kaum sind die rechtlosen Fronknechte in die Freiheit entlassen, machen sie sich selbst wieder zu Sklaven von irgendwelchen Zwängen in Denken, Reden, Glauben und Leben. Das meint dieses Wort ungefähr so, sie sind schnell vom Wege abgewichen. Und so ein Satz, der kann einen manchmal verfolgen, wenn es um uns geht. Ich sage, ja, ich bin schnell vom Wege abgewichen. Sowas bleibt irgendwie. Schnell vom Wege abgewichen. Sehr schnell. Wie gesagt, unten sind sie glückselig, oben raucht der Berg. Gott hat blinde Wut. Und Mose hat bisher geschwiegen. Und Mose schweigt. Und das ist wirklich sehr dramatisch, als würde Gott Gift und Galle spucken. Er sagt, ich sehe, das ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Also das ist schon happig. Und Gott sagt auch das Eigenartige, er sagt, nun lass mich. Und er sagt das zu Mose so, als würde Mose ihn gerade umarmen und sehr fest an sich drücken, als wie, lass mich doch mal los. Und Gott sagt, nun lass mich. Und mich überkommt das Gefühl, dass der Allmächtige mit seiner Allmacht hier am Ende ist. Es sieht jedenfalls fast so aus. Es sieht jedenfalls fast so aus, als würde der Mensch da unten dem da oben seine Grenzen setzen. Und Gott tobt darüber. Und das ist die einfachste Lösung, wenn die, die Probleme machen, verschwinden. Wenn Gott sie umbringen will, ist er am Ende. Er hat keine Idee mehr. Und mitten in seinem Zorn serviert Gott Mose eine handfeste Versuchung. Auch wir laufen ja an diesem Text lang. Wir bekommen manchmal handfeste Versuchungen serviert. Die leichten Versuchungen, das sind die wir durchschauen, wenn es um die Gebote geht, du sollst nicht lügen, töten, ehebrechen, stehlen und so weiter, wissen wir, das gefällt Gott nie. Die schweren Versuchungen, das sind die, die wir nicht bemerken, die uns schmeicheln. In Sprüchen steht, wer einem seinen Mitmenschen schmeichelt, spannt ihm ein Netz vor die Füße. Dinge, die unsere Defizite so ein bisschen aufwerten, dass wir doch. Jetzt sagt Gott zu Mose, die will ich vertilgen. Dafür will ich dich zu einem großen Volk machen. Dich, Mose, das ist doch ein Angebot. Solche Angebote, da muss man sehr fest sein. Und dass Mose keinen Moment zögert, Nein sagt, Nein zu Gott sagt er, sich sogar schützend vor seinem Volk stellt, zeigt etwas ganz Wesentliches auch für uns heute. Das zeigt, dieser Mann da oben auf dem Berg hat eine tiefe, innige Herzensbeziehung zu denen da unten. Er gibt sie nicht auf. Der Mann da oben, der gibt und nimmt Anteil an dem Leben seiner Leute. Und da sind wir beim Gebet. Denn jetzt fängt der Mose an zu beten. Der Schlüssel zum Gebet ist Anteilnahme. Wenn ich Fürbitte tue und habe keine Anteilnahme, kriege ich nichts raus, nur Phrasen. Anteilnahme ist der Schlüssel zum Gebet. Und wenn jemand sagt, ich kann nicht beten, dann ist das nichts weiter, aber wirklich nichts weiter als eine Umschreibung der nackten Wahrheit, die da heißt, ich habe eben keine Anteilnahme. Und Mose sagt jetzt, ist interessant, so ist, er sagt einfach, fasse dich Gott. Fasse dich Gott. Und er macht das ein bisschen auch wie ein Jurist. Er packt den Allmächtigen gleich bei einem folgenschweren Fehler, der Gott in seiner blinden Wut unterlaufen ist. Gott hatte zu Mose gesagt, dein Volk Mose, das du aus Ägyptenland geführt hast. Und Mose weist ihn ganz dezent, aber wahrheitsgemäß darauf hin, dass er, der allmächtige Gott selbst, doch der Führer in die Freiheit war. Das stellt er erstmal richtig. Und dann sagt er, und Gott, du wärest doch vor dir selber unglaubwürdig, vor dir selber. Und die Ägypter würden über dich lästern und lachen, wenn du die Sache so enden ließest. Und dann macht er noch was. Er erinnert Gott an uralte Verträge, die er rausholt. Sagt, und es gibt noch uralte Vereinbarungen. Du hast damals unseren an Abraham versprochen, seinen Nachkommen die Sterne am Himmel zu machen. Du hast ihnen versprochen, das verheißene Land zu geben für immer und ewig. Und als Mose das macht, da wird erzählt, da verraucht Gottes Zorn. Sein Mund verschließt sich. Bevor ich zum Ende komme, muss ich hier noch was Wichtiges sagen. Es gibt eine ähnliche Geschichte in 1. Mose 18. Da besucht Gott in Gestalt von drei Menschen, drei Engeln, Abraham. Und sie unterhalten sich und dann sagt einer dieser drei, wie könnte ich meinem Knecht verhehlen, was er vorhat? Sodom und Gomorra, das Geschrei ihrer Sünden ist zum Himmel gegangen, soll vernichtet werden. Und da hat auch Abraham Anteilnahme und er sagt, Herr, das kannst du nicht tun. Und fängt an, auch mit Gott zu feilschen und sagt, Herr, willst du die Gerechten und die Ungerechten gleich behandeln? Nee, sagt Gott, mache ich nicht. Nur stell dir mal vor, jetzt sind 50 in dieser großen Stadt, die vor dir gerecht leben. Und sagt Gott, gut, wenn ich 50 finde, dann verschone ich die Stadt. Und dann überlegt Abraham, na, 50 ist viel. Herr, wenn du 40, ja, wenn ich 40 finde. Und wieder denkt Abraham, und wird immer unsicherer und sagt 30, ja, wenn ich 20, ja, wenn ich 20 finde. Und dann zuletzt sagt, Herr, noch einmal, wenn du 10 Menschen in der Stadt findest, ja, wenn ich 10 Gerechte in der Stadt finde, werde ich die beiden Städte verschonen. Die Geschichte erzählt, die Hoffnung des Abraham war vergeblich, die Städte gingen unter. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der Fürbitte Abrahams und der Fürbitte Moses? Abraham stützte seine Fürbitte auf Menschen. Und es ging schief. Es gab nicht mal 10 Gerechte. Mose stützt sich nicht auf Menschen. Er stützt sich nur auf Gott. Und er sagt im Grunde genommen, Gott, sei doch nicht wie ein Mensch. Sei Gott. Erinnert Gott an sein Gottsein. Du bist doch der Herr. Und Mose feilscht auch nicht und versucht auch nicht, was zu rechtfertigen. Ist auch nicht unterwürfig. Mose macht es anders. Er verweist auf den wahren Verlauf der Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Er verweist auch wieder auf Gott, auf seine verbindlichen Zusagen. Und weil er mit Gott argumentiert und nicht mit Menschen, bleibt Mose der Sieger auf festem Boden und sagt, Gott, denk an deine Verträge, denk an die Vorfahren, Abraham und Sarah und Isaak, das waren doch auch keine unbescholtenen Leute und trotzdem hast du sie nicht verstoßen. Und am Ende sagt er, Gott, tu bitte nichts, Die Menschen haben es verdient, alles klar, aber tu bitte nichts, was dir selber widerspricht. Im Grunde genommen geht Mose mit Gott ins Gericht. Merkt ihr, was das für ungewöhnliche Gedanken sind? Und welchen Erfolg die Fürbitte des Mose hatte? Mose geht mit Gott ins Gericht. Und in diesem Sinne ist das Gebet des Mose für Gott selber ein Spiegel. Und als das geschieht, wirft sich, so erzählt die Geschichte, Gott seinen eigenen Zorn vor die Füße und sagt, okay, du hast recht, das war nicht in Ordnung. Und das ist das Unglaubliche an der Geschichte. Ja, nicht unglaublich, sondern das passt nicht in unser Bild von Gott so richtig rein, dass hier erzählt wird, Gott tut Buße. Gott kehrt um. Hier steht, da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Gott kehrt um. Und jetzt zum Schluss. Der bußfertige Gott, ist das nun fast peinlich oder wahre Größe? Wenn wir glauben, dass Gott groß ist, dann ist auch Umkehr groß, göttlich. Umkehr ist etwas Göttliches, Großes. Und wer groß sein will vor Gott, weiß jetzt auch, wie er es anstellen muss. Das Problemchen ist, wer unter uns Menschen kann das schon wirklich von ganzem Herzen bereuen? Können wir das von ganzem Herzen? Können wir das vor anderen Menschen unsere Reue bekunden? Können wir das Krankmachende in unseren Beziehungen nicht einfach immer in die dunklen Ecken unserer Seele schieben, wo es dann zeitlebens rumort und spukt, sondern auszuholen? Können wir das? Ein weites Herz zeigen, eigene Fehler konsequent zugeben, nicht verstecken? Und so sein, wie man ist, nichts verstecken, weder Zorn noch Reue noch Schuld. Können wir das? Das ist. Und hier wird etwas erzählt. Gott ist eben nicht, wie wir sehen, über jeden Zweifel erhaben. Hier wird erzählt, Gott kann seine Pläne ändern. Er nimmt unsere Bitten und unser Handeln ernst. Und an dem Punkt müsste es eigentlich so sein jetzt, da müssen uns hier die Augen aufgehen und wir sollten uns über die herrliche Wahrheit wundern, dass Gott unsere Gebete erhört und sich dann erbitten lässt und das verändert. Und dass er das überhaupt tut, bezeugt ja, sonst würde er uns gar nicht zuhören, wie unglaublich wichtig und wertvoll wir ihm sind. Das meint nichts anderes, ich sage es mal mit meinen eigenen Worten, Gott glaubt an uns. Gott glaubt an uns und er erwartet von dir, er erwartet von dir, dass du ihm seinen Glauben glaubst. Und wenn du ihm seinen Glauben glaubst, dann glaubst du auch, dass er deine Gebete annimmt und erhört. Und Gott, so sagt dieses Wort heute, will deine Fürbitte. Er will dein Vertrauen. Und er hat es verdient. Gott hat dein Vertrauen verdient.